Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Heute geht es um eine spannende Swami-Liebesgeschichte, um einen UFO-Landeplatz, eine Ashram-Vision in Österreich und um einen Zeitsprung. Wir sind zu Besuch bei Alma und Franz Winter und bei Sundaraj. Lassen Sie sich überraschen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Vier Personen und nur zwei Stühle. Kurze Diskussion, wer wo sitzen soll. So, dann lassen wir mal das Gottesurteil entscheiden. Alle sitzen. Du bist
Alma.
Sundaraj, das heißt schöner König.
Schön.
Franz.
Franz, wann hast du das allererste Mal von Sai Baba gehört? Ich weiß, es ist schon ewig lange her.
Da kann ich mich noch gut erinnern. Ich war in einer Meditationsrunde mit Manfred Seehofer aus Niederösterreich. Der hat erzählt von Sai Baba und wir haben das alles so mitbekommen in der Runde. Und der hat irgendwann einmal die Idee gehabt, wir fahren nach Puttaparthi zum Sai Baba. Und ich war einer seiner Jünger und sagte zu meiner damaligen Frau, ja, da schließen wir uns an, wir fahren nach Indien zu Sai Baba.
Was hat er denn erzählt, dass du gesagt hast, okay, da will ich mit?
Das war bald 35 Jahre zurück, aber er hat erzählt von Materialisationen von diesem Mann und noch einigen Dingen. Und ja, ich bin aufgewachsen in einer sehr katholischen Familie, ich habe ministriert und ich habe den Jesus wirklich verehrt, geachtet und viel in der Bibel gelesen. Und da hat mich dieser Mann, weil Jesus war auch einer, der Tote erweckt hat und Wasser zu Wein verwandelt hat, und man denkt so, wenn das vielleicht gar ein Nachfolger Jesus ist, das interessiert mich.
Obwohl die katholische Kirche in ihrer Erziehung ja doch sehr streng ist, hattest du kein Problem zu sagen, der ist wie Jesus?
Absolut nicht. Ich kann mich erinnern, ich war ein sehr kleines Kind. Ich stand bei diesen Gräbern ganz nahe vorne beim Herrn Pfarrer, ne? Musste das Kreuz halten. Und die Zeremonie war die, dann hat er das Kreuz hineingehalten in das Grab zu dem Verstorbenen und gesprochen. Und am jüngsten Tag kommt Jesus und wird dich auferwecken. Und ich habe mir gedacht, wann ist der jüngste Tag? Es sind schon 2000 Jahre vergangen, das kann so nicht sein. Irgendwann muss der jüngste Tag sein. Ne? Und das hat mich inspiriert, zum Sai Baba zu fahren.
Weil du gehört hast, dass er schon Tote ins Leben zurückgeholt hat.
Genau.
Dann also Indien. Kulturschock damals?
Naja, Vor 35 Jahren hat die Welt noch anders ausgeschaut. Mit dem Taxi, wo wir vom Flughafen da hingefahren sind, wir waren eigentlich in Whitefield und nicht in Butterbatte. Wir konnten da hineinsetzen, so viel wir Leute wollen. Wir waren, glaube ich, zu sechst oder zu siebt in dem Taxi und sind dann 3-4 Stunden auf so holprige Straßen gefahren. Also das war schon mal der erste kleine Schock.
Wenn man in Bombay gelandet ist, musste man ja durch die Slums fahren. Ihr kommt aus der Nähe zwischen Salzburg und Wien. Da kennt man solche Slums ja nicht.
Ich kannte diese Slums aus den Zeitschriften, aus den Illustrierten, dass die da unten in den Kanälen so mehr oder weniger wohnen, sich die Wäsche waschen von dem Abwasser, was von den Hotels kommt und von den Häusern kommt. Aber live gesehen, diesen Geruch dazu, den hatte ich nie gehabt vorher. Und das kann man nur wahrnehmen, wenn man wirklich vor Ort ist.
Okay, dann seid ihr in den Ashram gekommen. Wie ging es dann weiter?
Wir wurden schon vorbereitet, dass wir hier lange ansitzen müssen, in langen Schlangen, in langen Ketten, und das dauert und das dauert. Wir hatten auch gelernt, in Österreich am Boden zu sitzen, also im Meditationssitz. Aber wir mussten auch im Sand sitzen, dazumals. Aber wir waren sehr schlau und haben uns so eine kleine Hocker, so ein Fußhocker gemacht. Auf die sind wir gesessen, stundenlange.
Den habt ihr euch gemacht? Woraus bestand der?
Das war einfach eine kleine Holzschüssel, wenn man sich das vorstellen kann, mit einem Fuß in der Mitte. Man musste hier gut Balance halten, sonst ist man auch wieder in den heißen Sand gefallen. Und das ging sehr gut.
Aber die Füße hingen im heißen Sand?
Ja, wir waren das gewohnt, ja. Ich bin ein Sohn, ein Bergbauernsohn, also da war mir Hitze und nicht so eine Tragik.
Gut, der erste Dashan?
Der erste Dashan, da kann ich mich nicht so erinnern, dass ich... Wie du weißt, sitzt man da um den großen Baum herum. Hast du Glück, dann zieht der Erste vor dir die richtige Nummer. Du kommst in die erste Reihe, fünfte Reihe, 50. Reihe, egal. Und so hast du gewartet, bis der Baba kommt. Was mich fasziniert hat, wie er schnell reagiert hat und viele Leute gesehen hat, diese Briefe selbst in die Hand genommen hat und das Materialisieren von der Vibhuti. Also das war für mich, ich würde nicht sagen, ein Schock. Es war ein Aha-Erlebnis und da möchte ich noch mehr wissen von dieser Materialisation. Das war mein Wunsch.
Ist der Wunsch in Erfüllung gegangen?
Der hat mir was anderes gezeigt. Jedenfalls am vorletzten Tag hatten wir ein Interview bekommen. Die ganze Gruppe, waren insgesamt 13 Leute aus Niederösterreich und es waren noch andere Leute dabei aus anderen Nationen. Wir saßen in einem großen Raum. Sai Baba hat mit vielen gesprochen, die dabei waren. Hat sich umgedreht, so mehr oder weniger zur Seite. Ich habe gesehen, wie er diese ganze Post in beiden Händen hielt und auf einmal war die weg, dematerialisiert. Oh. Aha, das wurde für mich immer interessanter.
Na schau mal, wir haben uns doch immer gefragt, was Baba mit all diesen Briefen macht. Entmaterialisieren.
Genau. Jedenfalls wir in Niederösterreich kamen dann in einen extra Raum. Er hat uns hinausgeführt und ich war so der Letzte, und ich wollte selber aber den Vortritt lassen in sein Zimmer, also in sein Zimmer, wo wir die Interview hatten. Und er schnappt mich bei der Hand und drückt zusammen und sagt, geh mal, Zeit ist Geld. Ich konnte aber nicht Englisch, das wurde mir im Nachhinein übersetzt, aber ich spüre heute noch diesen Druck von dieser Hand, wenn ich mich darauf besinne. Wir saßen am Boden, Baba am Sessel und er hat gesprochen, ich kann fast kein Englisch. So habe ich mich nur konzentriert und sobald er anfängt zu materialisieren, werde ich mir das genau anschauen. Und so war es auch. Er hatte einen Ring materialisiert, ein Medaillon und ich weiß nicht mehr was. Und jedenfalls, wie er angefangen hat, die Handbewegung zu machen, habe ich mich von meinem Schneidersitz zur Seite gelegt, fast am Boden und hinter die Hand geschaut. Aha, so ist das. Ich habe mich wieder aufgesetzt, ich war glücklich, ich war zufrieden, ich habe meinen Wunsch erfüllt bekommen.
Was hast du da gesehen?
Das erzähle ich dir nächstes Jahr.
Nächstes Jahr?
Sicher, es gibt auch ein nächstes Jahr.
Okay, du warst jetzt glücklich und zufrieden?
Ich habe das gesehen und das war alles okay. Und wir gingen hinaus, da musste man ja hinausgehen auf die Straße, zum Quartier. Und kaum sind wir vor das Tor getreten, haben mich 12 Niederösterreicher beschimpft und beflegelt auf das Wildeste. Wir wussten ja dich sollte man nicht mitnehmen, weil du bist so unmöglich und schämen kann man sich mit dir, bei so einem heiligen Mann so neugierig zu sein. Und ich wurde quasi in den Boden gestampft. Sai Baba hat mich nie mehr interessiert.
Weil die dich beschimpft haben.
Genau. Alles, was ich hatte von Sai Baba, habe ich weggeschmissen. Das war's. dieses Erlebnis vor 35 Jahren. Der hat uns Vibhuti gegeben, bis jetzt so ein Papier eingewickelt, was ja, war alles weggeschmissen. Ausfertig. Ich wollte nichts mehr wissen. Das ist nicht der Mann, wie ich gedacht habe, ein Jesus-Nachfolger, sondern irgendeiner, der wo es halt irgendein Guru ist und aus vorbei war die Welt. Für mich Mitzi Baba.
Okay, das ist 35 Jahre her. Du bist immer noch hier. Jetzt gehe ich erstmal zu deiner Frau. Wie bist du zu Sai Baba gekommen?
14 Jahre zurück, erste Mal ich bin gekommen. Ich habe erste Mal von meiner Schwägerin gehört über Sai Baba.
Du kommst nicht aus Österreich, ne?
Einmal kommt aus Kasachstan.
Also Deutsch lernt sie.
Na, ich lerne Deutschsprache nur 2 Jahre.
Toll. Dann gehe ich mal weiter zu Sundaraj. Zu dir, wie bist du zu Sai Baba gekommen? Über den Papa?
Über den Papa, meinen Meister, den Franz, bin ich zu Sai Baba gekommen.
Meister Franz?
Genau.
Was hat er dir erzählt?
Also die Geschichte fängt so an, dass ich 2012 bin ich zu Franz gekommen, zu meinem Papa. Der ist aber nicht mein Papa. Ich war 1,75 Jahre bei ihm, habe mit ihm gearbeitet und beim Arbeiten hat er mir schon viele Dinge erzählt über Sai Baba und diese Erfahrung von 35 Jahren und dass er dann nichts mehr damit zu tun haben wollte.
Er erzählt dir also eine 35 Jahre alte Geschichte, mit der er eigentlich nichts mehr zu tun haben möchte. Verstehe.
Also er hat eigentlich nur mehr das Erlebnis erzählt mit dem Materialisieren, was er da gesehen hat, was er dir nächstes Jahr erzählt. Ja, und vor 7 Monaten, voriges Jahr 2017, hat er dann gesagt, ja, er fährt wieder nach Indien. Ja, da habe ich so vom Gefühl heraus irgendwie entschlossen, ja, da ich ja eh schon nach Indien will in den letzten 2 Jahren und immer gesagt habe, ich warte auf den Moment, wo es dann wirklich sein soll, habe ich dann beschlossen, passt, ich komme mit nach Indien. Ja, und jetzt bin ich da seit 1,5 Monaten und es ist für mich... Also es wird mir immer klarer, okay, ich bin hier angekommen irgendwie. Und ja, und dann die ganze Mentalität mit den Menschen und was hier gelebt wird, was für eine Hingabe noch immer hier ist, obwohl Sai Baba nicht mehr lebt. Das ist schon irgendwie faszinierend, was wir uns im Westen, in Österreich, überhaupt nicht vorstellen können. Weil wir einfach, ja, wir schlafen einfach auf einer anderen Ebene und sehen halt nur diese materiellen Sachen und Arbeiten und das und das und das. Und das kann man hier mitnehmen und für sich selber leben im Westen. Ja, und Leute einfach damit begeistern oder vielleicht irgendwie motivieren, dass man sagt, hey, schaut euch das auch einmal an. Ja, jetzt bin ich hier, ich bin sehr dankbar und wer weiß, was die letzten 2 Wochen noch so bringen. Und ich werde sicher wieder hierher kommen.
ಮಂದಹಾಸಮುಖ ಮೃದುವದನಿ ಚಂದನ ಕುಂಕುಮ ಅಲಂಕೃತವದನಿ ಸಾಯಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ
ಸಾಯಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ
ಓಂ ಶಕ್ತಿಯೋಂ ಓಂ ಶಕ್ತಿಯೋಂ ಓಂ ಶಕ್ತಿಯೋಂ
ಓಂ ಶಕ್ತಿಯೋಂ ಓಂ ಶಕ್ತಿಯೋಂ ಓಂ ಶಕ್ತಿಯೋಂ ಓಂ ಶಕ್ತಿಯೋಂ ಸುಂದರವದನಿ ಸುಗುಣ ಮನೋ
Vielleicht erzähle ich dir die Geschichte, wie komme ich wieder zu Sai Baba?
Ja, sehr gern. Jetzt gleich oder auch erst nächstes Jahr?
Genau. Vor circa 5-6 Jahren war ich in München, ein riesengroßes Event, 4000 Leute, und da kommt ein Trommler auf die Bühne, der Bobby. Bobby, ein Inder, ein begnadeter Trommler, und er erzählte seine Lebensgeschichte. Und dann hat er vor 4000 Leuten alleine getrommelt mit seiner Begeisterung, Trommler zu sein. Und die Leute haben Standing Ovation gegeben. Und in dem Moment war bei mir der Impuls, wo ist dieser Sai Baba? Was ist mit dem passiert? Okay? Und seit dieser Zeit habe ich mich gedanklich immer beschäftigt, wo ist Sai Baba? Und wie es sein soll, kam ich zu einer Energetikerin in Melk. Die wiederum kennt eine Schamanin aus Kasachstan, die kommt nach Österreich. Die Schamanin macht in Wien ein Ritual, kurz erklärt, sie nimmt Bienenwachs. In das Bienenwachs redest du, sprichst du deinen Wunsch hinein. Du hast 3/4 Stunde Zeit, deine Wünsche dieser Schamanin zu sagen. Erste Frage war, bekomme ich wieder eine neue Frau? Weil Ende Jänner dieses Jahres sagte meine erste Frau, sie möchte die Scheidung. Februar war ich bei dieser Schamanin in Wien. Dann nimmt sie dieses Bienenwachs, schmilzt es auf einen Bunsenbrenner in einem Schöpflöffel, tritt an dich heran, und in dieser Zeit hast du eine kleine Schale in der Hand. In dieser Schale ist kaltes Wasser, und dann macht sie Ritual. Sie reinigt deine Aura, du atmest 3-4 Mal dieses Bienenwachs ein, dieses heiße. Dann nimmt sie dir die Schale aus der Hand, und über deinen Kopf leert sie dieses heiße Bienenwachs in diese Schale. 2 Minuten später schneidet sie das Bienenwachs heraus, das ist so eine Scheibe, 2 mm dick, gibt sie mir in die Hand, ich sehe das an und sage, das ist doch Sai Baba. Dann gebe ich diese Scheibe dieser Schamanin, Saira, sagt sie, ja, das ist Sai Baba. Dann schaut die Übersetzerin, die Mimi, das an, sagt, ja, das ist Sai Baba. So, wer hat das wie gesehen? Stelle ich in den Raum. Jedenfalls, komm mit nach Indien, sagte die Schamanin. Na, da fahre ich nie wieder hin, sagte mein Kopf. Mein Herz sagte aber ja. Gut, andere Fragen gestellt, alle hat sie bei mir beantwortet. Die 45 Minuten waren vorbei. Wie komme ich nach Indien? Ne? Schrieb sie mir nur eine Nummer auf, eine Telefonnummer aus Berlin, ein Büro scheinbar. Die haben das alles für mich geregelt, dass ich ein Visum bekomme, dass ich ein Flugticket bekomme. Und genau an meinem Geburtstag, am 18. März, bin ich nach Indien geflogen.
Welches Jahr war das?
2015 war das. Und zum Flughafen in der Früh hat mich mein Sohn gebracht. Und man hörte im Radio, Lufthansa streikt und der Flug wird nicht gemacht nach Bombay. Ich meinte, super, kann ich zu Hause bleiben? Sagt mein Sohn, na, Papa, da gibt es eine Möglichkeit, das stellt sich dort an und da wird ein Flug, wird schon funktionieren. 3 Stunden später war ich tatsächlich in Indien, das wie vereinbart. Die wurde abgeholt, bin tags, alles wunderbar. Die Schamanin stand hier. Dann ging ich 9 Tage zum Darshan, jeden Tag in der Früh, und war eigentlich für mich komplett alleine. Ich konnte mit niemandem sprechen. Und dann kommt die Schamanin auf mich zu und sagt, Franz, mein Sohn ist auch hier. Der Dias, der ist 25 Jahre alt, ich möchte ein Geburtstagsfest machen für meinen Sohn. Es sind 25 Leute eingeladen und ich ersuche dich mit deinem super tollen Fotoapparat bei diesem Fest Foto zu machen. Mache ich gerne. Gut, wir kommen zusammen, es war ein schönes Fest. Das Fest ging fast seinem Ende zu. Die Schamanin kommt bei mir vorbei, hinter mir, hinter meinem Sessel. Sie spricht ein bisschen Deutsch. Und wie immer meine erste Frage, was auch schon damals in Wien auf dem Zettel stand, gibt es für mich eine neue Frau? Sie schaut mich an, ich schaue sie an, ihre Handbewegung, und genau vis-à-vis ist meine neue Frau gesessen, Alma. Ich konnte es nicht fassen. Ich denke mir, das ist unmöglich. Ne? Das ist, wieso das jemals zusammenpassen? Ich habe mir dann alle Mut zusammengenommen und bin auf die andere Seite gewandert. Und habe sie mal angeschaut, einmal berührt. Sie ist eine Frau, das habe ich dann schon gemerkt. Dann haben wir noch ein Gruppenfoto gemacht für dieses Geburtstagsfest. Und dann kam jemand auf die Idee, ich sollte doch auch als Fotograf auf diesem Gruppenfoto sein. Und ich stellte mich zu Alma bei dem Gruppenfoto und sie nimmt mich bei der Hand Und da ist der Funke oder die Energie so richtig spürbar geworden. Gell? Aber nach 3 Tagen war das Spektakel zu Ende. Ich weiß heute nur, Nord 4 habe ich gewohnt, sie auch. Es fuhren 5, 6 Taxi vor, eine große Verabschiedung. Ich küsste sie noch an die Stirn und sie war weg. Ich stand alleine da, Mutterseelen alleine. Ah, die Schamanen Saira kannte die Alma gut. Die sind ja beide aus Kasachstan, aus derselben Stadt, aus Almaty. 50, 60 Mal war sie schon hier und nimmt immer eine Gruppe Leute mit, auch aus Deutschland und auch aus Kasachstan, hauptsächlich aus Kasachstan. Und hatte sich ausgedacht, sie wusste ja von meiner Scheidung, diesen Winter, Franz, aus Österreich, werde ich vermitteln. Und diese Dame hieß aber nicht Alma, die sie im Kopf vorgeschlagen hat, sondern Gunnara. Gunnara war ihre beste Freundin. Aber jetzt musst du dir das nur mal vorstellen. Ich frage sie spontan, wo ist meine neue Frau? Und diese Handbewegung hat sie nicht gemacht. Ihr Kopf sagte, das sollte Gunnara werden. Aber Sai Baba hat gesagt, das ist deine neue Frau. Die Handbewegung kam nicht von ihr, sondern von Sai Baba. Okay. Und wie ich sie getroffen habe, hat sie gespürt, das ist mein neuer Mann. Sie hatte 2 Männer in ihrem Leben. Ihr erster ist ja gestorben. Der zweite ist nach 15 Jahren gegangen, Gott sei Dank, sagt sie. Und hat mit 50 Jahren beschlossen, nie wieder einen Mann. Ich habe nie gedacht, dass das jemals was wird. Nie. Es ist so, die Geschichte ist so. Alma ist aufgewachsen, ist eine Muslimin, ist aufgewachsen in Kasachstan. Ich habe dir erzählt, ich habe sie zum Schluss auf die Stirn geküsst, okay? Und ihr Vater war der einzige Mann in ihrem Leben, der sie auf die Stirn geküsst hat. Und das war ihr Symbol. Da hat sie gesagt, das ist mein neuer Mann. Und nach dieser Geburtstagsfeier ist sie schlafen gegangen, ist der Baba gekommen und hat ihr 2 Süßigkeiten in den Mund gesteckt. Als Symbol, du bist nicht alleine. Nimm dir einen Mann, du wirst glücklich werden.
Wie schön, wie romantisch.
So ist es, ja. Und ich bin heimgefahren und ich habe mich auch umgesehen in Österreich um neue Frauen und habe sie komplett vergessen. Es wird sowieso nichts, der Russin und dahinter nur Ural und das spricht Russisch, also was soll das? Gell? Aber nach 3, 4 Monaten kam ein SMS von Alma. Wie geht es dir, Franz? Ich war erstaunt. Wie kann die auf einmal Deutsch mit mir sprechen oder schreiben? Ne? Ich habe kurz zurückgeschrieben, damit sie mich versteht. Danke, mir geht es gut. Nach einer Woche das nächste SMS. Ich kann dich nicht vergessen und ich möchte dich besser kennenlernen. Na gut, ich lade dich ein nach Österreich, komm zu mir. Lange keine Antwort. Heute weiß ich wieso, weil bei den Muslimen ist es so, da muss der Mann zu dieser muslimischen Familie kommen, zu ihren Brüdern und Verwandten und die entscheiden dann, ob sie mich als Mann haben darf oder nicht. Wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Jedenfalls hat sie dann vorgeschlagen, im September, wir treffen uns in der Türkei, in Istanbul. Dort ist ein Schwiegersohn von ihr und er kennt sich dort aus und sie spricht auch ein bisschen Türkisch und das wird schon funktionieren. Ich habe eingewilligt und wir trafen uns in Istanbul. Also sowas Schönes habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Und ich habe oft und lange gebetet, ich möchte einmal das noch erleben, wie Beziehung, wie Partnerschaft ist. Das habe ich jetzt bekommen durch Alma. Er sagt, das kannst du nicht in Worte fassen.
Kannst du Russisch inzwischen?
Ich kann ein bisschen Russisch, aber nur ein paar Sätze. Zum Beispiel, ja, stare beduch.
Das heißt?
Ich bin ein alter Gockel. Wir kennen jetzt 3 Jahre. Ja, es sind jetzt 3 Jahre, genau, wo wir uns kennen. Aber ich erzähle dir vielleicht von diesem Aufenthalt in der Türkei.
Ja.
Wir haben dann, sind wir von Istanbul weggeflogen nach Antalya. Dort haben wir 14 Tage Urlaub gemacht. Wir sind in der Früh vor Sonnenaufgang aufgestanden, ans Meer gegangen. Sie hat ihr Mantra gebetet, ich habe meditiert. Dann ist die Sonne gekommen, der Morgengruß an die Sonne, ins Meer gesprungen. Wir haben nicht viel sprechen müssen. Also wir haben immer uns nur in die Augen geschaut, bei der Hand gehalten. Gell? Nach einigen Tagen haben wir ein Schiff gefunden, ein Ausflugsschiff, ein kleines. Wir können mit dem 3-4 Stunden mitfahren, da gibt es Wasserfälle und viele schöne Sachen. Man kann auch mit Füßen und Händen sprechen. Ich sagte zu Alma, komm, er hat gesagt, wir sollen uns vorne an den Bug setzen und er fährt mit uns durch einen Wasserfall hinein in die Bucht und wir können von innen heraus sehen, durch das Wasser die Sonne. Ein traumhaftes Bild. Es gibt ein Foto davon, wo Leute heraus fotografiert haben, durch den Wasserfall zu uns und man sieht einen Regenbogen in allen seinen prächtigsten Farben und wir zwei da in der Mitte hinter dem Wasserfall. Und dann sind wir zurückgefahren, wir sind auf dem Bug sitzen geblieben, ich habe sie gehalten, liebevoll. Na, was rede ich? Ich kann nicht. Dann habe ich angefangen zu singen. Und ich habe Jungschallager gemacht in Österreich und ich konnte viele Bergsteigerlieder und eine halbe Stunde. Ich war fertig, dachte aus. Eine Minute später, singen, hat sie mir ins Ohr geflüstert. Ich bin schon fertig mit meinem Latein. Ah, die hat sowieso nichts verstanden. Ich fange wieder von vorne an und habe alle Lieder wieder vorne gesungen.
Magst du uns eins mal vorsingen?
Hoch am Ötscher drum, wo der Gamsbug steht und der Römer Friede umeinander geht, hört man's Berg und Ojo Wiesen überall und das schöne, schöne Erlauf doi.
Das hat dich sehr beeindruckt, das Singen.
Schön. Ja, sehr schön.
Dann hast du sie irgendwann gefragt, willst du mich heiraten? Jetzt muss ich mal eben zu deinem Sohn. Warum lachst du so laut? Erzähl mal.
Ja, es, wie soll ich sagen, wenn du Franz kennst und lange mit ihm Zeit verbracht hast, da lacht man 90%. Man hat einfach 90% Spaß mit ihm. Also wie soll ich sagen, das ganze Leben besteht aus Spaß für mich. Auch wenn man zum Beispiel über so eine Sachen spricht. Und also der wird dir sicher entweder wieder die Geschichte erzählen oder nicht, wie er sie gefragt hat. Und wenn du das gehört hast, dann wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen darüber lachen.
Okay, lachen möchte ich gerne. Erzähl.
Ich bin offen wie ein Buch, du kannst alles wissen. Also meine Scheidung ist nicht so glatt gegangen, wie ich erzählt habe. Es hatte 2 Jahre gedauert. Alma hat mich immer wieder besucht, dann musste sie wieder nach Hause fahren für 3 Monate. Dann bin ich wieder nach Almaty gekommen. Und dieser Abschied, das ist schlimm. Und es werden die älteren Leute verstehen, wenn man in den Krieg ziehen muss, man kommt nicht zurück oder man weiß nicht, wann er wieder zurückkommt. So ein Gefühl hatte ich jedes Mal, wenn ich am Flughafen mich von ihr verabschieden musste. Und ich bin ein Mensch, ich habe viele Sachen gemacht, also beruflich. Mein letzter Job war Photovoltaik-Verkäufer und da war es für mich üblich, alles aufzuschreiben, zu protokollieren. Und sie kam zu mir in meine kleine Wohnung noch in Nähe Melk in Groß-Weichselbach, wo wir diesen Ashram errichtet haben. Und ich fragte sie, liebe Alma, was möchtest du gerne noch in deinem Leben machen? Und ich schrieb, erster Punkt war, sie möchte mit mir zusammenleben. Sie möchte noch reisen, wenn es Geld, und sie möchte noch dienen. Das heißt, Menschen helfen, nicht, denen es nicht so gut geht. Und dann bei uns gibt es immer eine große Pause, weil sie nicht so gut Deutsch spricht. Dann sagt sie zu mir, das musst du auch aufschreiben, was ich noch gerne machen möchte. Nächste Seite in dem Buch. Ich möchte alle deine Wünsche erfüllen. Das ist mein Wunsch.
Ja, muss ich gar nichts mehr fragen.
Genau. Aber ich konnte sie noch nicht fragen wegen dem Heiraten. Ich war noch nicht geschieden. Und sie hatte noch einen Wunsch gesagt. Sie möchte gerne wieder nach Puttur Bhati kommen zu unserem Baba und Danke sagen. Dann sage ich, wie bringen wir das zusammen? Du musst von Kasachstan ein Visum haben, ich von Österreich, dass es das genau ausgeht mit Datum und bla bla bla. Ich kann mir das nicht zusammenreimen, dass das funktionieren wird. Eine Woche später oder 2 Wochen später ruft die Schamanin an, die Seira, und sagt, ich werde mit einer Gruppe wieder nach Puttur Bhati fahren, zu Sai Baba, möchtet ihr mitkommen? Und das war so. Am 25. März nächsten Jahres waren wir wieder in Puttur Bhati. Jänner waren wir in Puttur Bhati. Sie ist nach Hause geflogen, weil das Visum wieder einmal zu Ende war. Ich bin nachgekommen und ich habe mir bei der ersten Reise Ringe gekauft, so mit Steinen in Puttur Bhati. Und ich wusste, ich habe sie in meine Toiletttasche hineingeschmissen und ich wusste, ich habe sie mit. Und wie ich sie ausgepackt habe, bei allem in der Wohnung in Kasachstan, wo sind die Ringe? Bah, ich finde sie nicht. Der erste Gedanke, was gekommen ist, ich mache mir halt wieder neu. Zweiter Gedanke, das wäre doch die Idee, mit ihr sich zu verloben, hier bei Sai Baba. Und ich so vom Bad hinausgerufen ins Wohnzimmer, Alma, möchtest du mich mit mir verloben? Sie hat sofort ja gesagt.
Ja.
Und so hat diese Reisegruppe, die was mit dieser Schamanin hier war, wieder 25 Leute zusammengebracht und wir haben hier uns verlobt mit diesen Ringen.
Oh, schön, wunderschön, ja. Alma kannte Sai Baba schon länger. Du hast sie ja hier kennengelernt.
14 Jahre zurück, erste Mal bin ich gekommen und jetzt ich 9. Mal hier in Puttur Bhati. Erste Mal, ich habe 3 Tage geweint.
Warum?
Ich weiß es nicht. Seira hat gesagt, dass es reinigt und ich habe ein Gefühl gehabt, dass mein Kopf, jemand alles leer gemacht und alles in Ordnung gemacht.
Franz hat eben so nebenbei einen Satz fallen lassen, der so ähnlich lautete wie, wo wir diesen Ashram errichtet haben. Sundaraj, du hast dir erzählt, dass du mit Franz, deinem Meister, gearbeitet hast. Ging es da um diesen Ashram oder habe ich mich verhört?
Genau. Wir haben in Niederösterreich, in der Nähe, wo Franz wohnt, hat er ein Areal gekauft, also eine Wiese. Und bei dieser Wiese haben wir einen Garten, einen Energiegarten gebaut, der was jetzt ein Ashram werden wird. Oder wo wir schon sagen, es ist ein Ashram, wo uns Leute immer gefragt haben, was wir hier machen. Und wir haben gesagt, wir bauen einen UFO-Landeplatz. Und da haben wir einfach, wie soll ich sagen, Steinmauern gemauert, alles, was irgendwie so in dem Garten zu machen ist. Also das kann man gar nicht in Worten fassen. Man muss dort stehen und dann spürt man das, was sich da entwickelt hat und was man da sieht in der Realität.
Warum habt ihr das UFO-Landeplatz genannt?
Warum UFO-Landeplatz? Wie Franz mir diese Sache erzählt hat, was er da machen will. Also er hat es ja am Anfang ja auch, er hat es schon gesehen, in seinen Visionen, was er da machen will, weil es hat ja keinen Plan und nichts gegeben. Also ich war immer schon gespannt am nächsten Tag, was machen wir als nächstes. Und das hat sich immer Tag für Tag so entwickelt. Und natürlich ist das ein kleines Dorf, wo neugierige Leute sitzen und Pensionisten und so, und die gehen halt da spazieren, und weil wenn sich irgendwas tut, dann rennen die Leute zusammen. Und die sind halt immer gekommen und haben gefragt. Und natürlich kommen auch blöde Fragen. Ja, und dann kommt halt so der Impuls, dass du einfach einmal sagst, ja, sowas machen wir. Also was sich irgendwie ja keiner vorstellen kann. Und dann ist bei uns so gekommen, passt, wir sagen, wir machen einen UFO-Landeplatz. Ja, und jetzt ist der Garten fertig. Er ist, und es wird sicher in nächster Zeit vieles dort passieren.
Wie kann ich mir den Garten vorstellen?
Also es sind verschiedene Ebenen. Es war jetzt erst nur eine Wiese, eben. Und es sind viele verschiedene Ebenen jetzt, wo du höher worauf gehen kannst, dann wieder irgendwo in einen Keller runter, wo es stockfinster ist. Und dann haben wir auch so einen Gewölbekeller gebaut. Also ein Gewölbe sagt dir schon was. Und da drinnen hängt jetzt ein Bild von Sai Baba, und da kann man meditieren und was auch immer. Vielleicht irgendwann einmal Bhajan singen oder drinnen schlafen oder gewisse Rituale machen oder Bhujas. Das wird sich alles entwickeln in nächster Zeit. Also der Garten soll einfach vermitteln, dass die Leute wieder dorthin schauen, wo wir eigentlich herkommen oder was wir eigentlich sind. Weil jeder hat das in sich. Es ist ja da, nur es ist einfach so im Unsichtbaren, im Nebel, dass wir es nicht wahrnehmen können. Und das soll ein Ort sein, wo die Leute wieder so irgendwie einen Impuls bekommen, du bist göttlich.
In Österreich und natürlich auch in Deutschland, in einem kleinen Ort, kann ich mir gut vorstellen, wie neugierig Menschen euch beäugen. Denn es passiert wahrscheinlich nicht sonderlich viel in dem Ort. Geht ihr dann eigentlich bei echt gemeinten Nachfragen so weit zu sagen, dass der da auf dem Bild, also Sai Baba, so wie Gott ist?
Ja, für mich ist das so, für mich ist jeder Gott. Das, was Sai Baba, also sicher sind das Fähigkeiten, die bekommst du nicht einfach so, sondern mit denen wirst du geboren. Für mich ist das selber ja fasziniert. Ich meine, ich habe komplett einen anderen Horizont als wie Franz und Alma, weil sie haben ja ihn live gesehen. Das macht ja, ich habe für mich hier die Erfahrung gemacht. Sicher, ich kenne ihn von Fotos und so und habe hier erst die ersten Videos gesehen, und auch wie ich nur das Video gesehen habe, hat mich das so berührt, dass mir die Tränen gekommen sind. Und wenn man natürlich so einen Menschen live sieht, vor dir stehen oder vorbeigehen, dann ist das natürlich noch einmal ein Unterschied. Und für mich ist alles göttlich. Für mich jetzt, es gibt so viele verschiedene Lehrmeister, Jesus, Buddha, Sai Baba, wie sie alle heißen. Das Schöne ist, dass die ganzen Dinge gibt, wo man sich hinorientieren kann, aber trotzdem man sich nicht verbiegen sollte irgendwie, boah, nur mehr der, sondern trotzdem seinen Humor und so wie man ist, das auch in das Leben mit einintegrieren kann und trotzdem mit diesen Dingen arbeitet. Und ja, dass dort in dem Garten von heute auf morgen, dass das jetzt auf einmal läuft und da 1000 Leute zusammenrennen, alles braucht seine Zeit. Und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo die Dinge einfach passieren und wo man dann denkt, wow, jetzt ist es hier. Also wo wir jetzt diesen Garten gebaut haben, und der steht jetzt einmal da, erzählen einmal die Leute, okay, da gibt es irgendwas, das haben wir noch nicht gesehen. Was ist das? Okay, das ist wirklich ein besonderer Ort. Vor allem, wenn ich da reingehe in diesen Garten, da spürt man einfach, dass da irgendwas ist. Und natürlich, das ist das Gleiche, wenn man in den Mandir reingeht, wenn über Jahre jeden Tag immer wieder das Gleiche dort praktiziert wird oder was praktiziert wird, in eine Richtung, wo es hingehen kann, dann werden das die Leute immer mehr spüren. Es sind da auch dann gewisse Dinge passiert, wo Franz gedacht hat, er will das so machen, und wie er es dann aber so gemacht hat, hat es nicht funktioniert, weil das von da oben oder von Sai Baba einfach nicht so vorgeschlagen worden ist, dass er es so machen soll.
Okay, dann frage ich mal Franz.
Dieser Garten, Energiegarten haben wir ihn dann zum Schluss genannt, wurde in 2 Jahren gebaut. Der erste Abschnitt, den habe ich gesehen, wie ich das Grundstück gekauft habe, diese Wiese gekauft habe, wie Sundaraj gesagt hatte, es war eine Wiese vorher. Aber auf der anderen Seite wusste ich absolut nicht, was mache ich da nächstes Jahr aus diesem Garten.
Wie groß ist das ungefähr?
Circa 2000 Quadratmeter. Und ich bin wieder nach Buddhabati gefahren. Und ich bin seit meinem 25. Lebensjahr durch Meditieren, Beten, Gott suchend unterwegs. Und ich bin wieder hier gewesen und habe gesessen, meditiert, den Wunsch gehabt, bitte sag mir, wie soll dieser Garten, die andere Hälfte, gestaltet werden. Und ich kam das Bild hier in Buddhabati. Ich soll einen Keller machen, einen Raum. Und in dem Raum soll ich diesen riesengroßen Marmorstein hineinstellen, stehend. Und wie Sundaraj gesagt hatte, das große Bild von Sai Baba hier befestigen. Na, das mache ich nicht, weil dieser Stein war auserwählt. Es sollte der Mittelpunkt des Gartens werden. Man kann sich vorstellen, eine Marmorplatte, 2 x 2 Meter groß, 20 cm dick, geschliffen. Der wird aufgewärmt im Sommer von der Sonne, wunderschön. Am Abend strahlt er die Wärme ab. Du sitzt mit 15, 20 Leuten um den Tisch, eine traumhafte Stimmung. Wir haben angefangen, diesen Raum zu machen, diesen Gewölbekeller, weil dort auf dieser Wiese, hat der Bürgermeister gesagt, darf nichts gebaut werden, auch nicht einmal ein Garten gemacht werden. Das ist Hochwasserschutzzone 3. Unmöglich, etwas zu machen. Mein Impuls war, ich mache es. Der Keller, der ist ungefähr 7 Meter lang, 2,50 Meter breit, 2,50 Meter hoch, Riesending. Und die Schalung ist aus Holz. Und hier wird dieses Gewölbe gemauert. Wir nehmen die Schalung weg. 5 Minuten später bricht alles ein. Ich mache die Augen zu, gehe in die Meditationsstimmung, Haltung, und sehe das Bild wie in Buddhabati, der Stein, das Bild von Sai Baba, so soll es sein. Danke, lieber Sai Baba, alles weggeräumt, den Stein geholt, aufgestellt, und so ist jetzt fertig. Das ist das Spiel von Sai Baba.
Ja, Stichwort Spiel von Sai Baba. Wir wissen ja, wie Swami auch mit Zeitangaben gerne gespielt hat. Du hattest mir versprochen, im nächsten Jahr zu erzählen, was du vor 35 Jahren in Prashanti beim Interview beobachtet hast. Gefühlt ist das Jahr für mich jetzt längst um, und ich möchte nun wirklich wissen, was du da gesehen hast.
Ja, ganz einfach. Du kennst, und das ist jetzt die große Frage, du kennst beim Weihnachtsbaum diese Spritzkerzen, kennst du die man anzündet, die auf einem Metallstift, das ist so 2-3 Millimeter dick.
Wunderkerzen heißen die bei uns.
Die heißen bei Wunderkerzen, genau. Und wenn du dir das jetzt vorstellst, so eine Wunderkerze, und du schaust genau hinein in die Mitte, siehst du, wie viele kleine Funken wegspringen, okay? Alles klar. Und wenn du versuchst, einen Funken zu folgen, nur einen, wie weit springt er weg?
Einen halben Meter, dann ist er aus.
Dann ist er aus. Und wo ist er dann?
Wo ist er dann? Ja, wo ist er dann? Hat sich aufgelöst? Weiß nicht, vielleicht in einen anderen Zustand.
Und genauso ist es bei Sai Baba, wenn er materialisiert. Sobald er die Hand bewegt, kommt aus dem Nichts. So quasi aus der, wie du sagtest, aus dieser Auflösung, dieser Funke hervor. Du siehst, wie der Funke aus dem Nichts in seiner Hand, in seine Handinnenfläche trifft. In dem Moment dreht er über und der Ring ist fertig. Und das kannst du jetzt nachlesen. Es ist alles beschrieben in einem Buch, das heißt Gespräche mit Gott. Da steht es geschrieben, wie die Materialisation wirklich funktioniert. Dazu gehört Emotion und hundertprozentiges Vertrauen, dass du göttlich bist. Dann funktioniert es. Ich hatte die Gnade, es hat mir der Baba gezeigt. Und was mich so begeistert hat, normalerweise, wenn du kennst sicherlich so Zauberer, so Hokuspokus-Männer, und wenn du versuchst, diesen Leuten auf die Schliche zu kommen, diesen Zaubertrick zu erfüllen oder zu erahnen, dann wird der ganz schön böse. Ne? Sai Baba hat nicht einmal eine Miene verzogen, nicht einmal einen Augenblick sich dem hingewendet, dass ich da fast am Boden liege, dem war das komplett egal. Aber so wurscht und so egal, und das hat mich fasziniert. Verstehst?
Jetzt bist du nach 35 Jahren wieder hierher gekommen, jetzt ist Baba nicht mehr da. Vermisst du ihn manchmal?
Das erste Mal, wie ich hier war und ich habe ihn nicht mehr gesehen, den Sessel gesehen, war schon der Wunsch da und ich habe ihn immer hergeträumt, er sitzt dort auf diesem Sessel. Und jetzt, heuer ist es für mich so gewesen, und das muss ich sagen, das macht die Organisation so schön, so habe ich es empfunden, wenn zum Schluss oft das letzte Lied vom Sai Baba angestimmt wird. Ne? Oder wenn auf die Videowall oder auf die Leinwand Sai Baba kommt. Ne?
Donnerstags und sonntags, wenn die Studenten da sind. Ne?
Ah, genau. Also da habe ich so das Gefühl, bah, er ist ja eh da, ne? Er ist ja eh live da. Ne? Und da muss ich wirklich wegschauen, weil es fast nicht glaubt, dass er nicht da ist. Ne? Das ist für mich so konkret, so wirklich da. Ne? Er ist wirklich da. Ne? Und so fühle ich es auch jetzt. Ne? Er ist nicht abwesend. Und dadurch, dass ich so ein Jesus-Anhänger und die Lehre Jesus gelernt und studiert, ne? Ich war zweimal in Rom und habe mir das wirklich gegeben. Was war das für ein Mann? Warum hat sich der aufs Kreuz nageln können und so, was ist da passiert? Ne? Und wenn ich aber diese hohen Priester gefragt habe, wo war Jesus von seinem 12. oder 13. Lebensjahr bis zum 30. Lebensjahr, war das große Achselzucken da. Und wenn ich gefragt habe, unserem Pfarrer in der Kirche, ja, warum stößt denn du so hin mit erhobenen Händen, bevor du den Segen gibst, sagt er, das weiß er nicht. Und wenn ich sage, na, wieso brichst du von der Hoste ein Stück weg und schmeißt das in diesen Kelch hinein? Was ist denn das gut? Sagt er, das weiß er nicht. Dann sage ich erst, das verstehe ich nicht. Und so wurde ich schnell von dieser römisch-katholischen Kirche nach Butterbate zum Sai Baba gebracht. Auf meinem Weg. Nicht? Und ich weiß jetzt, Jesus ist schon wieder geboren. Er wurde in Tibet geboren. Er ist schon einige Jahre alt und das, was mich so tief freut, ich werde es noch erleben, wenn er wieder in Aktion tritt. Und er wird alles, und das bin ich so überzeugt, wird alles wieder in die Ordnung bringen. Er hat selbst gesagt, kann sie nachlesen in der Bibel, es wird kein Stein auf den anderen bleiben. Und auf das freue ich mich, hier dabei zu sein, hier mitzuhelfen, wenn es soweit ist. Die Weltordnung wiederherzustellen, eine Religion auf dieser Welt zu haben, eine Sprache, wo jeder mit jedem sprechen kann. Weil unser Blut von allen Menschen, ob gelb, schwarz, weiß, ist immer rot und hat keine andere Farbe. Wir haben einen liebenden Gott und niemals einen strafenden Gott. Der hat es nie vorgesehen, dass es eine Hölle gibt, dass es ein Fegefeuer gibt, dass es eine ewige Verdammnis gibt. Wir werden ein höheres Bewusstsein bekommen, um zu verstehen, dass wir alle Brüder und Schwestern sind. Alle. Aus einem einzigen Gott heraus, sagen wir mal so.
Ich danke euch für eure Zeit. Es war ein spannendes Gespräch. Vielen Dank.
Bitte gerne, Eveline.
Bitte.
Sehr gerne, Eveline. Was soll ich sagen? Ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein darf, mit einem Bewusstsein.
Wie alt bist du?
24. Ja, und das, was hier auch so faszinierend ist, wirklich hier mitzunehmen, für uns in den Westen, uns geht so gut, wir haben alles, was wir uns vorstellen können. Wir können uns im Endeffekt alles leisten und ja, jammern noch immer mal dumm, dass es uns so schlecht geht und was auch immer. Und jeder Tag ist da, damit du einfach was lernen kannst, damit du, das Leben besteht ja auch aus Erfahrungen und damit du einfach klar wirst und bewusst wirst, hey, ich darf da sein und ja, und einfach sein, fertig. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Danke dir.
Danke.
Na Papam, na Saukhyam, na Dukkham, na Mantra, na Tirtham, na Veda, na Yajnam. Aham bhojanam na bhojanam naiva bhojam na kato sadananda rupam advaitam sadananda rupam advaitam satyam shivam sundaram sadananda rupam shivoham shivoham.
Damit ist diese Stunde mit Alma und Franz Winter und mit Sundaratsch zu Ende. Mir hat es viel Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Ich hoffe, es ging Ihnen auch so, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wer weiß, vielleicht hören wir nächstes Jahr ja schon mehr von einem Ashram zwischen Salzburg und Wien. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger.
Natitam Navedana Yajnam Aham Bhojanam Nabhojanam Naiva Bhojam Nakato Sadananda Rupam Advaitam Sadananda Rupam Advaitam Satyam Sundaram Sadananda Rupam Sivoham Sivoham Bhavya Bhava సంస్కృతి తెలుసుకునగా భవ్య భావాలు కూడిన భారతీయ దివ్య తత్వం దివ్య సంస్కృతి తత్వము తెలుసుకునగా భారతీయుల యత్నింప నెరవేరి
కంటెను దౌర్భాగ్యమేమి కలదు. భారతీయులే యత్నింప నేరరైరి భవ్య సంపుతి తత్వము తెలిసి కొనగా భారతీయులే యత్నింప నేరరైరి ఇంతకంటెను దౌర్భాగ్యమేమి కలదు ఇంతకంటెను దౌర్భాగ్యమేమి కలదు.
నమంత్రో నతీ